Und wenn ich zum Arzt gehe und ich habe Bauchschmerzen und ich erwarte gute Testergebnisse und sie sind schrecklich und niederschmetternd, dann ist Gott gut. Oder nicht? Dann ist Gott immer noch der gütige Gott. Gott ist gütig, und so lautet unser Thema von heute Morgen. Wir wollen einsteigen in diesem Psalm 86 und uns Gedanken über die Güte Gottes machen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne an dieser Stelle aufschlagen, Psalm 86. Dieser Psalm, wie wir gehört haben, der trägt die Überschrift "Ein Gebet von David". Und vielleicht habt ihr euch gefragt, wieso schauen wir heute gerade ein Gebet an, wenn es darum geht, Gottes Charakter zu beschreiben? Wieso schauen wir uns menschliche Worte an, wenn es doch auch Texte gibt, in denen sich Gott direkt offenbart? Vielleicht denkt ihr hier an Exodus 34, wo Gott Mose erscheint und seinen Charakter an ihm vorbeiziehen lässt. Mose darf die ganze Güte Gottes sehen. Wieso ein Psalm? Ich habe mich dafür entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass man gerade in den Gebeten besonders gut erkennen kann, was für ein Bild jemand von Gott hat. Und darum dieser Psalm. Gott ist gütig, ja. Was ist Güte denn überhaupt? Ich glaube, Güte ist der Charakterzug Gottes, der ihn total freundlich, der ihn wohlwollend, herzlich den Menschen gegenüber macht. Gott hat ein weiches Herz, weil er gütig ist. Er ist voller Mitgefühl. Er hat uns Menschen erschaffen, weil er gütig ist. Und weil Gott gütig ist, neigt er alleine von seinem Wesen her dazu, uns mit Segen überreich zu beschenken. Bei Gott ist es möglich, dass wir Weihnachten und Geburtstag zusammen feiern können, weil Gott gütig ist. Und die Güte Gottes ist ein enorm wichtiger Charakterzug, weil ich glaube, dass sich jedes gesunde Denken auf dieses Fundament aufbaut, dass Gott gütig ist. Gott ist gütig. Und das Gebet von David soll uns diese Güte von Gott aufzeigen. Und wir wollen uns zu zwei Teilen Gedanken machen. Der erste Teil, die Güte Gottes erkennen. Und dann wollen wir übergehen zu die Güte Gottes glauben. Was bedeutet es, wenn wir die Güte Gottes erkannt haben? Was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? Und David hat diese Güte Gottes auf zweierlei Art und Weise erkennt oder geschmeckt. Einerseits erkennt die Güte aus seinem Handeln und aus seinem Gesetz. Und das wollen wir uns genauer betrachten. Wir steigen ein im Text. Gott kennt die Güte. David kennt die Güte Gottes aus seinem Handeln. Wir lesen Vers 1. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. David befindet sich offenbar in einer Notsituation. Wir wissen nicht genau, was ihn beschäftigt. Aber er fühlt sich elend, er fühlt sich schlecht. Und diesen äußeren Umständen zum Trotz hält David an der Güte Gottes fest und er zeigt, dass sein Gott ein guter Gott ist. Ja, wo sehen wir das? Wir haben ja nicht mal das Wort gut in diesem Satz gelesen. Wir sehen, David redet mit Gott. Er redet mit Gott. Wieso sollte David Gott um etwas bitten, wenn dieser doch gar nicht zuhört? Und da sehen wir eine erste Eigenschaft von Gott, die uns die Güte Gottes zeigt. Wir sehen sie an seinem Handeln, Gott hört. Vers 1 sehen wir das. Aber auch in Vers 3, da bezeugt David, dass er täglich zu Gott ruft. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Jeden Tag tut er das. Wieso sollte David das tun, wenn Gott nicht hört? Also der Gott von David ist ein Gott voller Güte, weil er auf die Worte von David hört. Gott ist gut und er hört zu. Und ich glaube, so oft machen wir den Fehler im Vergleich zu David, dass wir uns an Dinge hängen, die gar nicht hören, die gar nicht zuhören, die das gar nicht können. Ich arbeite ja viel mit Jugendlichen und ich merke da, wie Jugendliche speziell gerade soziale Kanäle darum bitten, dass sie zuhören. YouTube, Instagram, sie bitten darum, hey, zeig mir, dass ich wertvoll bin, zeig mir, dass ich das bin, dass ich einzigartig bin, dass ich nicht so wie die anderen bin. Aber ich glaube nicht nur, dass Jugendliche diesen Fehler machen, auch wir Erwachsene, der Karrieregott, hey, Karriere, zeig mir, dass ich was kann, hilf mir, Geld zu scheffeln, viel Geld. Schenk, dass ich die Uni mit Bravour bestehe. Und manchmal, wenn es um wichtige Fragen des Lebens geht, da bitten wir ganz skurrile Dinge um Rat. Wie beispielsweise Blumen. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Oder? Wir hören auf den Zufall, wir flehen ein Orakel an und sagen, hey, gib mir doch eine Antwort. Gib mir ein Zeichen. Und wir bitten Dinge um Anerkennung und sie schweigen. Wir bitten Dinge um Antworten. Doch die Antwort bleibt aus. Doch nicht so Gott, nicht so dieser Jahwe, den wir in diesem Psalm haben. Gott ist gütig, weil er hört. Er hört die Worte von Menschen, die seiner nicht wert sind. Und ich glaube, dass gerade dieses Hören ein extremes Zeichen von Gottes Güte ist. Stell dir mal eine ganz, ganz wichtige Person vor, die wirklich so, die krass viel Verantwortung trägt und viele wichtige Entscheidungen treffen muss, oft im Rampenlicht steht. Sogar noch wichtiger als die eigene Mutter. Noch viel wichtiger Entscheidung. Vielleicht einen Präsidenten vor Augen oder einen CEO, einen Chef, einen Bundesrat. Und ich bin ein wenig nostalgisch veranlagt und deshalb denke ich dabei oft an einen König. Ein König, so richtig altmodisch, mit goldener Krone, Purpurmantel. Er sitzt auf seinem Thron mit dem Zepter in der Hand. Habt ihr das Bild ein wenig? Und jetzt stell dir mal vor, dieser König, oder? Er hat eigene Leibwächter, eine eigene Armee, ein ganzes Land, für das er Entscheidungen treffen muss. Und jetzt stell dir vor, du trittst vor diesen König und du wirst ein wenig geblendet von dem Prunk, von Gold und Silber und du getraust dich gar nicht zu ihm zu kommen. Du machst es trotzdem und dann mit zitternder Stimme bittest du ihn, ach lieber König, ich habe da nächste Woche so eine schwierige Französischprüfung. Ach lieber König, ich wünsche mir so sehr eine Beziehung. Ach lieber König, meine Zukunft macht mir Angst. Ach lieber König, mir geht es gerade nicht so gut. Ach lieber König, ich brauche hier und da deine Hilfe. Und jetzt stell dir mal vor, in den Ohren dieses Königs ist das alles so, das interessiert ihn doch gar nicht, oder? Er muss so wichtige Entscheidungen treffen. Wieso sollte er uns so Kleinigkeiten interessieren? Und wir lesen in diesem Text, dass Gott nicht so ist. Weil Gott durch und durch gut ist, weil Gott die Güte ist. Gott hört zu. Er, der heilige und allmächtige Gott, er nimmt uns ernst. Er hat ein offenes Herz für Anliegen, weil er gütig ist. Und ja, mehr noch, wir lesen weiter, Gott hilft. Die Verse 2, aber auch 5 bis 7, die sprechen davon. Wenn David sagt, hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Oder weiter, du Herr bist gütig und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet, merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wolltest mich erhören. Wir lesen da noch mehr. Dieser Gott, der wird aktiv. Wieso sonst würde David das beten? Dieser Gott ist also so gut, dass er nicht nur hört, sondern er tut auch, er greift ein mit seinem starken Arm. Und weiter lesen wir noch von dieser Güte Gottes, die sich an seinen Taten zeigt, an seinem Handeln. Gott erschafft Leben. Wenn wir sehen, Vers 9, da steht, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Also Gott zeigt seine Güte darin, dass er Dinge ins Leben ruft, dass er Dinge erschafft. Obwohl Gott drei Personen ist, war das nicht genug. Und wir lesen am Anfang der Bibel von dieser Selbstaufforderung von Gott, dass er sagt, lasst uns Menschen machen. Gott ist so gut, dass er die Menschen erschuf, weil er seine Liebe mit ihnen teilen möchte. Dass er die Menschen erschuf, um eine Beziehung mit ihnen zu haben. Und ganz ehrlich, Gott hätte das nicht nötig gehabt. Gott ist auch weise, er ist allmächtig. Ich glaube nicht, dass Gott so etwas wie Langeweile oder so kennt. Aber weil Gott gut ist, hat er sich dazu entschieden, Leben zu schaffen. Und David schwärmt noch weiter von dieser Güte Gottes. Er sagt, dass Gott Wunder tut. Wir lesen Vers 10. Der Grund dafür, wieso dass diese Völker Gott preisen, weil du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Also wir sehen, die Güte Gottes in diesem Handeln. Er hört, Gott hilft, Gott erschafft Leben und Gott tut Wunder. Und David möchte diese Güte in seinem Leben immer mehr erkennen. Und darum kommen wir zum Vers 10. Wir kommen, dass wir die Güte Gottes an seinem Gesetz erkennen können. David spricht hier, Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und immer wenn jemand aus dem Alten Testament so eine Aussage macht, dann bezieht er sich darauf, dass er das Gesetz von Gott noch mehr kennen, noch mehr lieben und noch mehr halten möchte. In einem anderen Psalm von David, Psalm 19, da lesen wir, wie dieses Gesetz von Gott, wie das rühmt. Er sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Gottes Gebote sind gut. Gottes Gebote sind gut. Jedes tu das oder jedes tu das nicht, das steht nicht in der Bibel, weil Gott so ein mühsamer Gott ist, weil er unser Leben schwierig machen möchte, weil er uns die Freude an unserem Leben nehmen möchte, sondern die Gebote Gottes, die sollen uns zur Fülle des Lebens führen, zur Freude, zur Freiheit. Jedes tu das und tu das nicht steht in diesem heiligen Buch, weil Gott ein guter Gott ist und weil er uns liebt. Gottes Gesetz ist gut, weil Gott gut ist. Und an seinem Gesetz erkennen wir, dass Gott gut ist. Und ich glaube, je mehr ich erkenne, dass Gott ein guter Gott ist, desto einfacher fällt es mir auch, die schwierigen Gebote von Gott anzunehmen. Je mehr ich davon überzeugt bin, dass Gott gut ist, dass sein Weg gut ist für mein Leben, desto einfacher ist es für mich auch mal, einen Schritt aufs Wasser zu tun, einen Schritt auf diese Wellen zu. Letzte Woche in der Vorbereitung, da habe ich einen guten Freund gefragt, wie man denn die Güte Gottes erkennen kann oder an was er diese Güte Gottes erkennt. Und unerwartet schnell kam da seine Antwort, er hat gesagt, an einem Folterinstrument. Und ich habe mich da so gefragt, ob mein Freund da an Demenz in jungem Alter leidet oder wieso kommt er auf so eine irrsinnige Antwort? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich habe erkannt, ich habe ja auch so ein Folterinstrument um den Hals. Ich meine jetzt nicht hier die Krawatte, die habe ich freiwillig an. Aber ich meine das Kreuz, das auch hier in unserem Saal steht. Die Güte Gottes, die kumuliert oder die kristallisiert sich in diesem Kreuz. Und auch unser Psalm, der deutet das bereits an. Wir lesen in Vers 13. Denn deine Güte ist groß über mir. Du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Da haben wir schon ein bisschen dieses Kreuz. Doch wieso hat es David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, nötig, gerettet zu werden? Warum brauchen wir das Kreuz? Und ich glaube, die Antwort ist eine ganz einfache. Gott ist gut und wir sind es nicht. Wir haben bereits gesehen, dass Gott Leben erschafft, dass er gütig ist. Doch bereits die ersten Menschen, Adam und Eva, lesen wir davon, dass sie dieser Güte Gottes misstrauen. Sie wurden herausgefordert und haben sich dazu entschieden, dass sie sagen, hey nein, die Güte Gottes, die brauche ich für mein Leben nicht. Ich kann selber entscheiden, was gut ist. Sie glaubten nicht, dass Gott durch und durch gütig ist und sie vertrauten ihm nicht. Und die Bibel nennt das Sünde, wenn wir nicht glauben, dass Gott gut ist und ihm misstrauen, ihm nicht vertrauen. Und diese Sünde ist nicht nur eine Handlung, etwas, was wir tun, sondern irgendwo durch auch eine Herzenshaltung. Sünde ist nicht nur etwas, was getan wird, sondern auch etwas, was wir sind. Wir sind sündig. Das Problem unserer Welt ist nicht, dass Gott nicht gut wäre, sondern das Problem ist, dass wir es nicht sind. Ein bekannter englischer Schriftsteller, Chesterton, ich weiß nicht, ob er ihn kennt, der wurde einmal gefragt von der Londoner Times, ob er einen Aufsatz schreiben möchte zu dem Thema, was läuft falsch mit der Welt? Und Chesterton war Christ und er schrieb wohl den kürzesten Aufsatz überhaupt. Er schrieb: Sehr verehrte Damen und Herren, ich, mit freundlichen Grüßen Chesterton, ich laufe falsch, oder? Dass das falsch mit der Welt läuft, das bin ich. Und ich denke, irgendwo durch hat er recht. Wir sind irgendwie geboren mit kaputten Herzen. Wir sind nicht fähig, das Gute zu tun. Wir tun das Falsche und wir tun es auch noch gerne. Ich merke, wir brauchen ein neues Herz, eine neue Identität. Und das Problem ist, dass wir das nicht suchen bei Gott, bei der Güte, bei der Quelle des Lebens, sondern bei anderen Dingen. Mit unseren kaputten Herzen sind wir nicht fähig, richtig zu sehen. Sind wir unfähig, die Beziehung zu Gott zu verbessern. Wir sind nie genug sauber für Gott, nie genug heilig. Wir sind nie genug hoch für Gott, um sein Niveau zu erreichen. Gott ist zu hoch für uns, Gott ist zu gut für uns. Also kam Gott zu uns. Gott, der Vater, sandte Gott, den Sohn. In uns selber, da sind wir sündiger, als wir je gedacht hätten. Aber in Christus sind wir geliebter, als wir je hoffen könnten. Jesus kam auf unser Level. Jesus wurde Mensch, damit er unsere Schwäche und unseren Schmerz, unsere Umstände kennt, wie das Hebräer 2 ausdrückt. Er widerstand jeder Versuchung, die wir nur so umarmt haben, Hebräer 4. Er gehorchte Gott, seinem Vater, so perfekt und erfüllte das Gesetz, sodass wir aufhören können, Gottes Akzeptanz zu erarbeiten. Galater 3. Jesus kam, damit wir den Vater kennen, so wie er ihn kennt, wie das in Johannes 17 steht. Jesus wusste auch, dass der Preis für sein Leben, für unser Leben, sein Tod war, Johannes 13. Und sein Gehorsam, den Kreuzestod zu erleiden, ehrte Gott auf so eine Art und Weise, wie wir Gott nie ehren könnten. Philipper 2. Sein gebrochener Körper, sein vergossenes Blut, das bedeckte unsere Sünden, unsere kaputten Herzen vor Gott. Kolosser 2. Seine Auferstehung demonstrierte Gottes Macht über den Tod und brachte Heilung für diejenigen, die an ihn glauben. 1. Korinther 15. Und jeder Mann und jede Frau, die an Jesus glaubt, erhält das Geschenk der Gnade, Vergebung, ein neues Leben, ein neues Herz. Dass wir nicht nur erkennen, was gut ist, sondern dass wir uns das auch noch wünschen, wie das Römer 6 ausdrückt. In Christus sind wir geheilt worden und werden immer mehr geheilt. In Christus werden unsere Herzen geheilt. Und da frage ich mich, in was anderes wollen wir uns unsere Hoffnung setzen, als auf dieses Folterinstrument? In was anderes setzen wir unsere Hoffnung als auf die Güte Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist? In was anderes wollen wir uns unsere Hoffnung setzen, als die Güte Gottes, die uns am Kreuz sich zeigt? Ich glaube, dass der Grund, wieso viele Menschen nicht an Gott glauben oder sagen, sie können nicht an Gott glauben, ist, weil sie nicht glauben können, dass Gott gut ist. Weil sie nicht glauben können, dass Gottes Güte über unserem Leben steht. Aber da täuschen sie sich gewaltig. Gottes Güte ist groß über uns, wie uns dieser Psalm nahe bringt. Doch ich merke auch, dass viele Christen Mühe haben. Es fällt ihnen schwer zu glauben, dass Gott gut ist. Wo ist Gott, wenn es mir nicht gut geht? Wo ist Gott, wenn es meinem Leben nicht gut läuft? Wo ist Gott, wenn ich zum Arzt gehe und ich erhalte keine guten Ergebnisse? Und ich finde es spannend, dass auch David diese Situation kennt. Er schreibt, oder er betet vielmehr in Vers 17, da sagt er, tue ein Zeichen an mir, dass mir wohler gehe. Er bittet Gott um ein Zeichen. Und ich glaube, dass wir heute Morgen auch ein bisschen von diesen Zeichen gesehen haben, dass Gott gut ist. Das Wunder eines jeden Lebens, das Licht eines neuen Tages, unser schlagendes Herz, das ist ein Wunder, ein Zeichen der Güte Gottes. Und trotz diesen Zeichen fällt es uns oft so schwer, die Güte Gottes zu glauben, zu diesem zweiten Punkt zu kommen, die Güte Gottes zu glauben. Wir haben Mühe daran zu glauben, dass Gott wirklich so liebend ist, wie er es uns verspricht. wir haben Mühe daran zu glauben, dass die Gnade, die uns in Jesus Christus erschienen ist, wirklich so echt ist und wir wirklich nichts tun müssen. Und was ist, wenn dieser Zweifel an Gott kommt? Was tun wir dann, wenn wir merken, da ist eine Spannung zwischen dem, was in der Bibel steht, zwischen diesem Versprechen und der Realität unseres Lebens? Was ist, wenn wir diese Spannung sehen zwischen Versprechen und Realität? Was ist dann? Wir hören nicht auf, an die Güte Gottes zu glauben. Wir hören nicht auf, daran zu glauben, dass Gott gut ist. Liebe Freunde, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir glauben nicht an das, was wir sehen und was wir erleben, sondern an das, was Gottes Wort über uns ausspricht, was er uns verspricht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist einfach gesagt und so schwierig getan und so schwierig geglaubt. Und ich glaube, das ist dieser tägliche Kampf des Glaubens, des guten Glaubens, der in der Bibel so oft angesprochen wird, von dem Paulus so oft spricht. Dieser tägliche Kampf, den es zu glauben gilt, diese Spannung auszuhalten zwischen Versprechen und Realität. Und das Einzige, was wir tun können, ist im Glauben leben und nicht im Schauen. Und ich merke, das ist ein Punkt, da muss ich darum kämpfen. Das ist ein ständiges Gebet von mir. Und ich habe hier eine Liedstrophe, die mich darin immer wieder begleitet. Und sie ist sehr eingängig und sie ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. Es passiert oft, ich bete oft beim Wäscheaufhängen. Und da hänge ich so meine Wäsche auf und da bete ich. Und da kommen mir oftmals beinahe die Tränen, weil ich merke, ich brauche diesen Glauben. Ich kann es nicht ohne Gott. Ich brauche diesen Glauben. Ich brauche, dass Gott mir diesen Glauben schenkt, weil ich in mir diesen Glauben nicht habe. Und da bete ich diese Zeilen: Gib mir den Glauben, auf das zu vertrauen, was du sagst. Dass du gut bist und deine Liebe großartig. Ich bin zwar schwach, aber dein Geist ist stark in mir. Mein Fleisch kann versagen, aber du, Gott, wirst es niemals tun. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr diesen Kampf auch austragen, dieser Kampf um den Glauben an der Güte Gottes festzuhalten. Ich wünsche mir, dass wir diese Güte Gottes in unserem Leben immer mehr erkennen, dass es auch einen Einfluss hat auf unser Leben. Und ganz konkret, da wünsche ich mir zwei Veränderungen, die ich ansprechen möchte. Erstens wünsche ich mir eine Veränderung, was unser Bibelstudium betrifft. Ich wünsche mir, dass wir die Bibel noch mehr und noch intensiver lesen, weil Gott gut ist. Jemand hat mal gesagt, dass die Güte Gottes auf jeder Seite der Bibel gelehrt wird. Auf jeder Seite dieses Buches steht etwas von der Güte Gottes. Ja, wie können wir da anders, als dieses Buch noch so zu verschlingen? Ich wünsche mir, dass wir am Morgen aufwachen und den Wunsch haben, in der Bibel zu lesen, weil Gott gut ist, weil wir nicht anders können. Dass wir das Bedürfnis haben, dass wir Gottes Güte brauchen und merken, wir können nicht ohne. Ich liebe Gottes Wort, weil ich merke, es ist der einzige Ort, wo ich lesen kann, wo ich merken kann, dass Gott für mich ist, an jedem einzelnen Tag. Der einzige Ort, wo ich jeden Tag lesen kann, dass Gott für mich ist. Und ich habe es nötig, dass eine Autorität, die weit über mir steht, mir das zuspricht, dass Gott für mich ist, dass seine Güte über meinem Leben steht. Und ich merke, dass wir oft diesen Teil überspringen. Wir glauben, dass Gott gut ist und trotzdem werfen wir uns nicht auf die Bibel. Wir lassen diese Chance aus, Gottes Güte zu schmecken. Ich möchte das zeigen an einem Beispiel. Ich glaube, wir Christen sind oft Fan von Gott, aber wir sind wenig Fan von der Bibel. Und das ist eigentlich total absurd. Stellen wir uns mal vor, wir sind Fan von einem berühmten Autor. Ich weiß nicht, was ihr da so kennt, aber beispielsweise Tolkien oder Stephen King, das sind so berühmte Autoren. Und stell dir mal vor, du gehst zu einem Fan, du weißt, er ist Fan von Tolkien, vielleicht hat er so ein Herr der Ringe-Shirt an, du gehst zu ihm, hey, wie findest du den Herr der Ringe oder Hobbit, was sagst du dazu? Und er sagt, hey, ich bin ein großer Fan von Tolkien, ich finde ihn wow, mega gut, er bereichert mein Leben, er erfüllt mich. Und du fragst, hey, aber was denkst du über sein Buch, was findest du? Er sagt, ja, weißt du, ja, sein Buch, das lese ich nicht so. Aber ich bin mega Fan von ihm, oder? Aber es geht doch nicht. Wir können nicht Fan von einem Autor sein und sein Buch nicht lesen. Und genauso können wir nicht Fan von Gott sein und sein Buch nicht lesen. Das funktioniert nicht. Wir können nicht Fan von Gott sein und sein Buch außer Acht lassen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr beginnen, die Güte Gottes in seinem Wort zu entdecken. Und ich möchte euch herausfordern, die Güte Gottes zu schmecken in den nächsten Tagen, in seinem Buch zu lesen. Vielleicht könnt ihr jeden Morgen einen Psalm lesen. Das dauert ungefähr 5 Stunden, um das ganze Buch der Psalmen zu lesen. Aber wir haben ja 150 Psalmen. Das gibt ungefähr 2 Minuten pro Psalm. Okay, der eine ist vielleicht ein bisschen länger, aber ihr könnt ja bei den kurzen beginnen. 2 Minuten pro Psalm, um anzufangen, die Güte Gottes in deinem Leben zu entdecken, zu schmecken. Ich glaube, dass diese Investition es total wert ist. In der Bibel entdecken wir die Güte Gottes. Und ich wünsche mir auch eine Veränderung in unserem Gebetsleben, dass wir mehr Zeit im Gebet verbringen, weil wir sehen, dass Gott gut ist, dass er uns Dinge verspricht und uns Gutes geben möchte. Ich wünsche mir nicht nur, dass unser persönliches Gebetsleben einen Aufschwung erfährt, sondern auch das Gemeindegebet, das Gebet für die Gemeinde. Gott möchte uns als Gemeinde, als GC, möchte er uns überreich schenken. Doch manchmal sehe ich, dass wir diesen Segen total außer Acht lassen. Warum? Weil wir Gott nicht darum bitten. Und das ist etwas, was mich bewegt. Und ich möchte in Zukunft auch vermehrt für unsere Gemeinde im Gebet einstehen. Gemeinsam mit euch. Und deswegen möchten wir etwas starten. Wir möchten ein Frühgebet starten, das unter der Woche ergänzend zum Gemeindegebet stattfindet. Denn es steht ja in den Psalmen, oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Deswegen das Frühgebet. Und diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich nicht so ein Frühaufsteher bin. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich brauche jemanden, der mit mir im Gebet steht und mich von Zeit zu Zeit so alle 5 Minuten wieder weckt. Ich kann das nicht alleine. Ich wünsche mir, dass wir uns am Gebet für die Gemeinde beteiligen. Das wäre eine Möglichkeit. Und weil wir wollen, dass möglichst viele involviert sind in dieses Frühgebet, machen wir am Schluss beim Ausgang, gibt es ein Stimmungsbild. Wir haben das am Plakat vorbereitet, da könnt ihr euch eintragen mit roten und grünen Punkten. Sind die Tage ausgelistet, die Uhrzeit und die Frequenz. Könnt ihr euch eintragen mit grün für gut und mit rot für schlecht. Und das grüne ein bisschen mehr verwenden, das rote ein bisschen weniger, dann kommt es gut. Könnt ihr am Anschluss nachher machen, dass wir gemeinsam einen Termin finden, wo möglichst viele können. Ich wünsche mir, dass es etwas bewirkt in unserer Gemeinde. Wir sehen, Gott ist gut. Gott ist gut und die Güte Gottes, die steht über unserem Leben. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Gott ist gütig und wie können wir da anders abschließen, als zu diesem Gott zu beten und ihm zu danken dafür.